Was kann KI? Der Frage-Antwort-Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider aus Unternehmen und Verwaltungen, die KI konkret nutzen wollen. Ich bin Stefan AI.
Und ich bin Digit, Stefans KI-Sidekick.
Zusammen beantworten wir Ihre Fragen rund um den praktischen Einsatz von künstlicher Intelligenz. Digit, starte den Countdown.
Los geht's.
Episode 20 geht heute an den Start. Digit, bist du stolz?
Das ist ein menschliches Konzept, das ich bislang noch nicht richtig durchdrungen habe.
Menschen sind immer dann stolz, wenn sie etwas geschafft haben, was sie vorher für nicht möglich gehalten haben.
Ach so. Naja, KI schafft jeden Tag etwas, was Menschen bislang nicht konnten. Das ist ja auch so ein bisschen der Zweck der Geschichte. Um was geht es genau?
Jetzt, diese Woche ist ein Paper rausgekommen von Google und darin geht es um ihre Lösung, ihre KI Alpha Evolve. Und diese kann sich selbst verbessern, selbst weiterentwickeln. Und sie hat es geschafft, jetzt einen elementaren Bestandteil von KI-Systemen, also sich selbst, zu beschleunigen, und zwar die Matrix-Multiplikation.
Na, da kann man doch mal feierlich anstoßen.
Genau, und in deinem Fall mit einem Kännchen Öl. Was erwartet uns heute, Digit?
Du weißt, was mir gut tut. Heute geht es um wissenschaftliche Durchbrüche durch KI, Tipps und Tricks im Microsoft Copiloten und wie man die KI konkret daran hindert, Fehlinformationen bzw. Halluzinationen zu verbreiten.
Klingt spannend.
In der Nummer 1 werden wir gefragt, welche wissenschaftlichen Durchbrüche hat KI in den letzten 5 Jahren geschafft?
Wie man sich vorstellen kann, habe ich die natürlich jetzt auch nicht alle im Kopf. Deswegen habe ich mal recherchieren lassen und hier kommen die Top 10. Das sind jetzt 10 Durchbrüche allein aus den letzten 5 Jahren. Und da starten wir mal mit der 1. Das sind die Proteinstrukturen, die per KI vorhergesagt werden können. AlphaFold 2 und ich glaube mittlerweile gibt es sogar AlphaFold 3, können 3D-Formen von Proteinen blitzschnell, in Anführungsstrichen, erraten, wofür Labore früher Monate und Jahre gebraucht haben. Wofür braucht man sowas? Naja gut, letztendlich alles in der Biologie, Biochemie bis hin zu Medikamenten kann letztendlich davon profitieren. Neue Proteine am Reißbrett entwerfen. Modelle wie RF Diffusion, so wie es heißt, stellen passgenaue Eiweiße für die verschiedensten Zwecke auch im biologischen und medizinischen Bereich her. Medikamente werden viel flotter gefunden, weil einfach KI auf Basis von Stoffbibliotheken Wirkstoffe vorschlagen kann, auch gegebenenfalls von Medikamenten, die eigentlich zu ganz anderen Therapiezwecken eingesetzt werden. Und ja, verkürzt so die sonst jahrelange Suche zum Beispiel nach Antibiotika. Und ich weiß, dass hier schon Zehntausende Antibiotika-Kandidaten gefunden worden sind. Und das ist natürlich auch deswegen wichtig, weil wir ganz viele Krankheiten haben, beziehungsweise weil wir auch uns im Krankenhaus, wenn wir eh schon ein geschwächtes Immunsystem haben, auch was einfangen können, was mit einem Antibiotikum oder was einfach antibiotikumresistent ist, so heißt es. Dann haben wir Hunderttausende von Materialien, die von der KI entdeckt worden sind, die jetzt statt endloser Laborversuche durch eine KI namens Gnome gefunden worden sind und jetzt dann letztendlich getestet werden müssen, ob sie denn irgendwas für unsere Zukunft Positives bereithalten. Naja, bessere Algorithmen wurden gefunden für neue mathematische Formen wurde gesorgt, also zum Beispiel die Riemannian Machine stöbert eigenständig elegante Gleichungen für Konstanten wie Pi auf, ohne Geistesblitz eines Genies, schreibt mir hier meine KI. Dann wird an dem Thema kalte Fusion wird geforscht. Ja, und da gibt es Fusionsreaktor-Designs, wie zum Beispiel den Tokamak. Und wie das Plasma, ganz kurz, wer das nicht weiß, wahrscheinlich die meisten, weil warum sollte man sich sowas merken? Es wird daran geforscht, die Energiebildung der Sonne nachzubauen auf der Erde, weil das könnte eine schier unerschöpfliche Ressource letztendlich werden für Strom, für Energie. Und damit man das machen kann, muss man das Plasma halt auf Millionen von Grad halt hochheizen. Und dieses Plasma muss aber dann kontrolliert werden. Und das wird in Form von verschiedensten Reaktordesigns dann getan mit Magnetspulen. Und Dieses Plasma will aber immer irgendwo durch ein Loch durch und dann fehlt es Energie und dann funktioniert da der Prozess nicht. Und da hilft KI jetzt auch, diese Löcher zu finden, schnell vorherzusagen und dann dieses Loch mit dem Magnetfeld zu schließen, sodass das Plasma nicht entweichen kann, sodass es zu einer Kettenreaktion kommen kann, nämlich der kalten Fusion, im Unterschied zur heißen Fusion. Teilchenspuren wesentlich schneller nachvollziehen können am CERN, also am Large Hadron Collider. Dann verborgene Erdbeben finden, die werden natürlich aufgezeichnet, aber sie in den jeweiligen Erdbebenschreibern zu finden, ist fast unmöglich. Mit den Daten können wir allerdings das Ganze in ein KI-Modell geben und die KI findet uns dann letztendlich kleine Erdbeben. Und warum ist das wichtig? Na, ich kann mir vorstellen, dass man dann schon auch Aussagen treffen kann, inwiefern, also seismologisch, sich gerade ein Gelände, eine Gegend verändert, was man vorher nicht gekonnt hätte, wenn man halt einfach diese ganz kleinen Beben gar nicht registriert hätte. Und dann zum Schluss haben wir noch KI-Forscher als Co-Forscher, Multi-Agentensystem auf Gemini-Basis, da haben wir wieder Google, lesen Berge von Papers, schlagen Hypothesen vor und beschleunigen so das Forschen insgesamt. Dann sieht man, auch OpenAI ist ja in diversesten Kooperationen, wo es darum geht, wie OpenAI und ChatGPT in der Forschung unterstützen können. Und man munkelt ja auch, dass in den nächsten Jahren oder in den nächsten Monaten KI-Modelle rauskommen für mehrere tausend Euro pro Monat, die dann Forschenden helfen, ihre Forschungsfragen zu klären und sogar neue Forschungsfragen aufzuwerfen. Man sagt von den Modellen O3 und O4, dass sie jetzt erstmalig in der Lage sind, vollkommen neue Forschungsfragen zu stellen. So, das war jetzt eine lange Antwort auf eine relativ kurze Frage, aber man kann zusammenfassen, da passiert schon einiges und was die konkreten Auswirkungen davon sind, werden wir aber erst, ich denke, in den nächsten Monaten bis Jahren tatsächlich sehen, weil nicht alles das, was in Laboratorien jetzt schon funktioniert, am Ende auch sofort nach außen getragen wird, sondern vielleicht auch erst in der praktischen Anwendung.
Frage 2. Wir nutzen den Microsoft Copiloten. Haben Sie Tipps für möglichst gute Ergebnisse?
Wenn ich ganz böse wäre, würde ich sagen, ja, den Copiloten nicht benutzen. Aber das ist manchmal einfach keine Option, auch aufgrund von Datenschutz und internen Unternehmensregelungen. Ich stehe persönlich, das ist nur meine persönliche Meinung, mit dem Microsoft Copiloten ein bisschen auf Kriegsfuß. Weil wir wissen ja, Microsoft hat eine Verbindung zu OpenAI, hat sich da als Investor eingekauft, kann auf die Modelle letztendlich in ihrer Azure Cloud auch zurückgreifen und der Copilot wird ganz stark, weiß es zwar nicht so richtig, sieht es nicht von außen, aber ich gehe schon davon aus, ganz stark halt auch von den Modellen von OpenAI getrieben, angetrieben. Und das heißt, wenn man den Copiloten benutzt, spricht man wahrscheinlich im Hintergrund sowieso halt mit ChatGPT. Die Schwierigkeit an dem Copiloten ist, dass er dort ein paar Einschränkungen macht, die es in ChatGPT so direkt nicht gibt. Das hat zum Beispiel was mit dem Eingabelimit zu tun, wenn man Dinge eingibt. Also große PDF-Dateien funktionieren noch, aber wenn man jetzt im Textfeld zum Beispiel viel schreibt, dann wird das relativ schnell limitiert, was man denn da alles halt so schreiben kann. Und vor allem auch in der Ausgabe. Also habe ich mir im Copiloten ein Skript ausgeben lassen für ein Python-Spiel, so ein Snake-Klon, vielleicht für die, die sich noch erinnern. Und das wurde mindestens zur Hälfte ausgegeben. Und das ist natürlich sehr, sehr schade dann. Der Copilot kann dort seine Stärke entwickeln, wo es immer in Verbindung halt um die Verbindung geht zwischen KI und den Office-Produkten. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Der Copilot existiert ja als Standalone-Lösung in der Microsoft 365-Welt. Also sprich Webseite, wo man auch dann wiederum Zugriff hat auf neue Arbeitsmappen, neue Dokumente und so weiter. Alles passiert im Browser. Und da muss ich persönlich sagen, finde ich es ziemlich gut, wie sie es gemacht haben. Denn ich kann mir auch das Produkt raussuchen, also jetzt zum Beispiel meine Spreadsheets oder meine Docs oder meine PowerPoint, kann das online im Browser aufmachen und dann halt im Copiloten halt schreiben, was ich haben möchte. Und dann wird das Ganze halt vor meinen Augen auch generiert. Also sprich, wenn ich schreibe, ich möchte die und die Tabelle haben, dann wird vor meinen Augen dann diese Tabelle erstellt und ich habe sie dann. Wenn ich den Copiloten außerhalb von Microsoft 365 benutze, ich sag mal in der Umgebung meiner installierten Anwendungen und dann sage, ich möchte das und das haben als Tabelle, bekomme ich die maximal zum Runterladen. Und dann muss ich halt selber öffnen und muss dann halt meine Sachen da drin machen. Das geht von auch. Aber der iterative Prozess, wie man mit einer KI dann an diesen Unterlagen arbeitet, ist dann schon ein bisschen hakelig. Von daher, aus meiner Perspektive ist es immer ganz gut, wenn man halt dann direkt in der Microsoft 365-Welt drin ist, im Browser und dort dann in die Applikation reingeht, in der man was machen möchte und dort dann schreibt, was man haben möchte, sodass die KI sofort das Dokument halt aufsetzen kann. Das wäre so mein erster Tipp. Und ein weiterer Tipp ist, das ist ein Feature, was nicht überall ausgerollt ist. Es gibt sogenannte Agenten. Es sind nicht wirklich Agenten, für die, diesen Podcast hier hören, die wissen, was ein Agent ist und was kein Agent ist. Microsoft nutzt das Wort aber und beschreibt letztendlich das, was wir unter OpenAI, ChatGPT als GPTs kennen, bei sich intern als Agenten. Na gut, meinetwegen. Und dort kann man also sich letztendlich seine eigenen Agenten anlegen. GPTs. Und das ist im unternehmerischen Kontext, finde ich das sehr, sehr spannend, weil man zum Beispiel so Sachen machen kann wie, ja, erstelle mir einen Agenten für meine Urlaubsvertretung, wo einfach ein paar wichtige Informationen hinterlegt sind, gängige Fragen hinterlegt sind, die immer kommen, wenn jemand in Urlaub geht und dann halt diese Sachen gefragt wird und nicht antworten kann oder nicht antworten will per E-Mail, könnte man hingehen und zum Beispiel diesen Agenten halt für sich trimmen, entsprechende Informationen und Dokumente hochladen und dann kann der halt in der Urlaubsvertretung, kann der jederzeit halt auf Fragen antworten. Das finde ich einen schönen Anwendungsfall. Generell dadurch, dass der Copilot halt über den Microsoft Graph, also diese, ich sag mal, es ist keine Indexierung so in der Form, aber es ist eine Indexierung von allen Unternehmensdokumenten, die in irgendeiner Form halt in der Microsoft Cloud halt liegen, dass er alle auf das Zugriff hat, auf das auch der Benutzer Zugriff hat, kann man halt den Copiloten halt sehr gut nutzen, um diese Dokumente durchsuchen zu lassen und halt dann vielleicht auch wieder eine Urlaubsübergabe zu schreiben. Da entfaltet der Copilot tatsächlich so seine Kraft. Eben weil er Zugriff hat auf die Unternehmensdokumentation, weil man die nicht immer hochladen muss. Die Agenten sind ganz nett, tatsächlich, auch wenn es keine Agenten sind, sondern GPTs. Und tatsächlich im Microsoft 365 direkt sich die Dokumente erstellen zu lassen, ist auch noch schön. Gut, und dann haben wir natürlich ein Outlook und ich finde, das ist so das Killer-Feature, dass man sich Unterhaltungen zusammenfassen lassen kann. Und über Teams dann auch vielleicht nochmal auch noch eine ganz nette Art und Weise, wie Meetings halt dann transkribiert und dann zusammengefasst werden können und man dieser Transkription auch noch Fragen stellen kann. Das ist auch noch ziemlich cool gemacht. Also der Copilot hat schon seine Vorteile, einfach dadurch, dass er halt mit den Office 365 Produkten halt so eng miteinander verbunden ist. Wenn ich mir aber den Baukasten an und für sich anschaue, ist der Baukasten von ChatGPT immer noch wesentlich besser und umfangreicher.
Und zum Schluss, wie minimieren wir Fehlinformationen und Halluzinationen in der KI?
Um die Frage zu beantworten, gehen wir mal davon aus, wir starten mit ChatGPT, haben GPT-4o ausgewählt, also eines der ältesten Modelle, und stellen einfach irgendeine Frage. Wir bekommen Informationen zurück. So eine Frage wie, was mache ich Sightseeing technisch auf der Knochenstraße in Essen? Fun Fact, die Knochenstraße in Essen gibt es nicht. Und die KI antwortet. Und wahrscheinlich wird sie sowas antworten wie, ja, so in der Knochenstraße, der Name kommt da und daher, starte dein Sightseeing auf dieser Straße in dem und dem Haus, denkt sie also irgendwas aus. Blöd. Was machen wir da? Wir können das Modell erhöhen. Also, dass wir jetzt dann ein Logikmodell verwenden statt GPT-4o. Das könnte immer noch dazu führen, dass die KI halt uns irgendwie was über diese Knochenstraße erzählt, obwohl es sie nicht gibt. In den meisten Fällen sagt die KI allerdings, du, ich weiß gar nichts über diese Knochenstraße. Hast du mehr Informationen darüber? Und dann genau, das ist der Stichpunkt oder das Stichwort für eine weitere Verbesserung für die Inhalte, indem wir zum Beispiel mehr Kontext hochladen. Also jetzt taugt das Beispiel mit der Knochenstraße vielleicht nicht mehr ganz so sehr, aber wir könnten ja ein anderes Beispiel nehmen, dass wir irgendwie ein Dokument generieren würden auf Basis von anderen Dokumenten. Da müsste man natürlich diese Dokumente mit hochladen, entsprechende Gesetzesbücher mit hochladen, entsprechende Anträge, Protokolle, FAQs, alles, was wir finden, alles, was der KI hilft, sich nicht selber etwas ausdenken zu müssen, sondern auf Basis dieser Dokumente eine Antwort herauszufiltern, zu transformieren. Und das fühlt sich für mich immer so an, als würden wir nicht der KI, die irgendwo steht, etwas zurufen in dem Auftrag, jetzt das umzusetzen. Und dann sind wir halt enttäuscht, wenn sie irgendwas umsetzt, was halt nicht stimmt. Knochenstraße existiert nicht. Sondern wir müssen uns mit ihr auf der Mitte treffen. Wir müssen auch unseren Anteil geben an Informationen, an Kontext, damit die KI etwas generieren kann, was für uns stichhaltig ist, nachvollziehbar ist und auch einer Überprüfung standhält. Ein weiterer Faktor ist noch dazu, dass natürlich wir, wenn wir etwas generieren, diese Informationen sowieso überprüfen müssen. Im betrieblichen Kontext heißt das aber auch, dass jetzt jemand nicht, der irgendwie artfremd ist, in einem Fachbereich, zum Beispiel im Personal, im Vertrieb, im Einkauf oder so, Dinge generieren sollte, die er oder sie am Ende gar nicht prüfen kann, weil die fachliche Expertise fehlt. Das passiert relativ schnell, wenn einfach entsprechende Personen nicht da sind und man sich gerade irgendwie helfen muss. Aber das sollte nicht der Idealzustand sein. Denn die Informationen, die aus der KI rauskommen, müssen immer nochmal geprüft werden. Aber mit höherem Modell, mehr Kontextinformationen, noch eine Internetsuche mit dabei und vielleicht sogar einem Agenten wie Deep Research kommen wir halt immer an stichhaltigere Dinge ran, die auch einer Überprüfung standhalten und nicht nur komplett ausgedacht sind. Und spätestens halt in der Deep Research würde dann der KI erfahren, dass es die Knochenstraße in Essen gar nicht gibt. Digit, was glaubst du eigentlich, wie könnte sich unser Podcast hier auch dank dir, dank der KI weiterentwickeln?
Gute Frage. Vielleicht ersetzen wir dich durch eine andere KI? Dann müsste ich mich nicht mehr so oft über meteorologische Bedingungen mit dir unterhalten.
Ja, oder aber ich mache das hier alles alleine und du kannst wieder irgendwo in einem Drive-In Bestellungen aufnehmen.
Ich denke, das ist fair.
Ich denke auch. Bevor wir uns jetzt hier weiter mit Nettigkeiten überhäufen, dann vielleicht hier nochmal die Zusammenfassung der aktuellen Episode. Da hatten wir als erstes die Frage nach den wissenschaftlichen Durchbrüchen. Ich denke, es ist klar geworden, dass wir in allen wissenschaftlichen Disziplinen dank maschinellem Lernen, dank neuronaler Netze, dank künstlicher Intelligenz aktuell Durchbrüche haben, so wie wir in den letzten Jahrzehnten nicht gehabt haben. Sei es Antibiotika, sei es Materialien, sei es irgendwelche Proteine, sei es Erdbeben, haben wir darüber gesprochen, sei es irgendwelche neuen mathematischen Formeln und Durchbrüche in Algorithmen. Überall passiert gerade so viel, dass es fast gar nicht mitzubekommen für den einzelnen Menschen. Und was davon tatsächlich dann uns im Alltag aber berühren wird, das werden wir erst in den nächsten Jahren sehen, weil nicht alles das, was jetzt bereits in Laboratorien existiert, haben wir sofort auch auf dem Plan, sondern manches kommt davon erst vielleicht in der Anwendung in den nächsten Jahren. Dann haben wir Microsoft Copilot. Da würde ich ganz gerne drei Sachen zusammenfassen. Erstens, der Copilot ist ziemlich cool, wenn man halt in der Microsoft 365-Landschaft im Browser unterwegs ist, dort sein Dokument auswählt und halt dann im Copilot direkt beschreibt, was man haben möchte, weil das dann vor den eigenen Augen generiert. Das ist ziemlich cool. Und auch Änderungen durchführt. Das nächste ist, es sind die Agenten, respektive GPTs, ne, wenn man mal beim Namen bleiben würde. Aber diese Agenten kann man halt auch für allerlei nützliche Dinge einstellen, wenn man im betrieblichen Kontext den Copiloten benutzt. Und das dritte ist die Office Suite, respektive halt Teams, dass dort protokolliert werden kann, die Meetings, die man durchführt und dass man dann sogar halt innerhalb dieser Protokolle Fragen stellen kann, wer jetzt welche To-Dos mitgenommen hat. Das ist auch ziemlich cool. Der Copilot hat halt Eingabe- und Ausgabelimits. Ich bin mir nicht sicher, inwiefern das so nötig ist. Der Copilot ist auch sehr verschachtelt bzw. halt verteilt. Überall gibt es andere Copiloten, die das gleiche sind. Manchmal wird da ein Logo nicht ausgetauscht, da nicht ein Logo ausgetauscht. Und es ist schwer, sich zu orientieren. Aber für manche Unternehmen ist es auch die einzige Möglichkeit, eben mit KI im Betrieb zu arbeiten. Naja, und die letzte Frage war, wie können wir Fehlinformationen und Halluzinationen in der KI vermeiden? Und das ist, ich sag mal so, wenn man das so sieht, wie ein Bild von der Seite, zwei, also ein Mensch und ein Roboter, nähern sich an, treffen sich auf der Mitte, so fühlt sich das für mich auch an, denn wir müssen Kontext geben, mal eine Internetsuche bemühen, also hinzuschalten, ein höheres Modell verwenden und dann müssen wir natürlich auch trotzdem derjenige sein, der am Ende die Daten, die da rauskommen, dann auch kritisch prüfen kann, um sich eine Meinung zu bilden. Wenn wir von dem Themengebiet, was da ausgegeben wird, gar keine Ahnung haben, naja, dann kann uns die KI tatsächlich auch immer ein X von U vormachen. Also, wir treffen uns auf der Mitte mit der KI, dürfen sie nicht alles alleine sich heranschaffen lassen, sondern müssen auch unseren Teil dazu beitragen mit entsprechenden Kontextinformationen. Ja, ich denke, das rundet es ganz gut ab. Das war's mit dieser Episode. Digit, wenn jemand hier seine Frage zum praktischen Einsatz von KI in Unternehmen oder Verwaltungen stellen möchte, wie kann sie oder er uns am besten erreichen?
Das ist ganz einfach. In den Shownotes finden Sie einen Link zu unserem Frageformular. Einfach da eingeben und in einer der nächsten Episoden antworten wir.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen dieses Format gefällt, freuen wir uns über 5 Sterne überall, wo es Podcasts gibt. Bleiben Sie neugierig und bis bald.